Ich habe heute Herrn Kaplan zu mir eingeladen. Habe ich das richtig ausgesprochen?
Ja,
Ich bin jetzt schon
Kaplan.
Herr Kaplan.
Ja, wie der Pastor im Deutschen.
Ja, um so ein bisschen über Ihre Lebensgeschichte zu sprechen.
Gerne.
Sie kommen aus Izmir in der Türkei.
Ja, an der Ägäisküste.
Ja, und Sie sind schon mit 14 Jahren nach
Hier
Deutschland gekommen.
nach Koblenz sogar.
Nach Koblenz. Wie kann ich mir denn eine Kindheit in der Türkei zu dieser Zeit vorstellen? In welchem Jahr war das?
Also 70er Jahre
In
war
den
das.
in den
Ja.
70er Jahren.
Es war eine sehr schöne Kindheit, die ich also eigentlich hervorerzählen kann, Ihnen also hervorbringen kann. Es ist so, es war sehr abwechslungsreich und wir haben unsere eigene, wie sagt man das, Träume gehabt als Kind. Unsere Klasse war bunt, also, weil die Türkei ist ja eigentlich von 32 Kulturen entstanden, gemeinsam, damals bei der Gründung, weil da gibt es Menschen mit roter Haare, gelbe, blonde und brünette, schwarze, dunkle. Es gibt Menschen, die sehen wie die sozusagen Asiaten, also Chinesen aus bei uns in der Türkei. Das ist ganz normales Türkei-Bild ist das. Und es gibt Menschen, die haben ziemlich dunkle Haut wie Nordafrikaner oder Pakistaner, Inder und so weiter. Das ist so ein bunt gemischtes Land, die Türkei. Deswegen, das erste Eindruck, den ich sowieso nach Deutschland kam, dieses mit dem Fingerzeigen, Fremde oder so, oder Ausländer, dieses Touch, jemanden Fremdes so anders zu gucken, habe ich hier kennengelernt.
Das kannten
Sowas,
Sie gar
das
nicht.
kannte ich nicht. In der Klasse waren wir mit 25, 30 Kindern in der Türkei. Wir waren ein bunter Haufen. Und wir waren Freunde, wir waren Kinder und wir sind also zu einem Jugendlichen herangewachsen. Wir hatten gerade Gymnasiumabschluss gehabt, der jemand, der schwarz ausgesehen hat mit Locken und so weiter, das war meine Klassenkamerad Ahmed oder Aisha oder Fatma Hussein mit dem Namen. Aber ich habe nie gesagt, ah, guck mal, das ist eine Schwarze oder das, hey, guck mal, das sieht wie ein Chinese aus oder sowas gab es nicht. Und so bin ich da also sozusagen groß geworden. Aber ich bin auch geborener Pfadfinder, sozusagen in der Türkei läuft hier die Pfadfinderschaft mit der Schule zusammen. In der ersten Klasse fängt man mit dem so Wölflingen an, ja? Und so habe ich das auch direkt mit dem Wölflingen in der Türkei als Pfadfinder angefangen. Läuft hier staatlich bei uns die Pfadfinderschaft. Also mit dem Schule parallel. Ja? Und außerdem, wo ich hier nach Deutschland kam, habe ich direkt bei dem katholischen Pfadfinder Anschluss gefunden, weil ich schon als Pfadfinder da war und hier gibt es hier keine staatliche. Musste ich also entweder der katholische Pfadfinder mich anschließen oder den evangelischen.
Und in der Türkei macht das jeder? Also
Ja.
jeder ist bei den Pfadfindern.
Nein, es ist so. Das ist eine freiwillige Entscheidung und das geht mit dem Schule parallel und wird staatlich befördert. Ja? Der Papa Staat hilft dabei und die Gruppen. Das ist wie eine, wenn Sie in der Schule eine, sagen wir mal, einen Unterricht haben, der freiwillig ist, ja, werken oder basteln und so weiter. So müssen Sie es nur überlegen. Sie können also sozusagen neben der Schule nachmittags und oder sowas sich beschäftigen als Pfadfinder. Und da gibt es bestimmte Gebäuden, die, wo man da hingehen kann als Wölflinge und da wird man sozusagen zum Rover und so weiter oder Jungpfadfinder und so weiter, so wie das hier. Die gleiche Hierarchie gibt es auch in der Türkei. Und die Pfadfinder in der Türkei arbeiten auch mit den deutschen Pfadfinder zusammen. Also die haben schon sehr gute Verbindungen mit, also man, die haben auch Austausch öfters mal. Gut, jetzt durch die Pandemie vielleicht nicht, aber allgemein ist es schon. Und weil ich dort als in Wien Pfadfinder sozusagen aufgewachsen bin, und der Stadt, wo ich geboren bin, ist ja Izmir. Izmir ist eine der demokratischsten, also von parteipolitisch her links gestellte Stadt in der Türkei. Das ist die einzige Stadt, wo der jetzige Präsident nicht erobern konnte. Die Recep Tayyip Erdoğan hat noch nie da die Wahlen gewonnen, als AKP. Noch nie. Das ist die einzige Stadt, der noch nie AKP-Freude, also freundlich war. Weil Izmir ist eine, hat seine eigene Touch in der Türkei. Die Menschen sind viel modernerer Ansicht, als man so denken kann, besonders wie in einem islamischen Land sowieso. Mhm. Und allgemein, die Mädels und Jungs wachsen da ganz locker auf. Also die Mädels haben Temperament, die können sich durchschlagen. Normalerweise gehst du als junger Mann, den Hand den Mädchen zu halten, in die Richtung. In Izmir ist es umgekehrt, das Mädchen kommt, um den Hand von einem Jungen zu halten. Also die haben eher die erste Initiative als umgekehrt. Es ist eine sehr schöne Stadt. Du kannst ruhig mit deiner Freundin da mitten auf der Straße knutschen, da schreit kein Hahn nach. In einem islamischen Land ist es schon fragwürdig, ja, wenn sie in einem, auf der offenen Straße, gehen Sie mal in Südosttürkei, ja, gehen Sie mal von mir aus nach Diyarbakır oder Urfa oder Adana und knutschen Sie Ihre Freundin mal mitten auf der Straße, so richtig mal ein paar Minuten. Was meinen Sie, was Sie schon alles hören nebenbei? Mhm. Es gibt Leute, die akzeptieren das nicht.
Ja.
Das wäre nicht gut und was weiß ich, sind unsittig und so. Hat aber nichts zu tun. Sowas können Sie in der Türkei, also in Izmir ganz locker erlauben. Also es ist eine Stadt, da, ich bin froh, dass ich dort geboren bin und aufgewachsen bin.
Wie haben Sie gewohnt? Haben Sie in der Wohnung gewohnt mit Ihrem Vater, Ihrer Mutter? Haben Sie Geschwister?
Ja, ich habe zwei Schwestern, die sind kleiner als ich, also ich bin der Älteste. Der Nächste ist 3 Jahre jünger und der Kleinste von uns ist 6, 7 Jahre jünger als ich. Mhm. Ja, und wir sind alle 3 verheiratet mittlerweile.
Ja.
Unser Vater ist gestorben vor 5 Jahren, mit 84. Meine Mama lebt noch. Die pendelt hin und her, sozusagen. Die kommt so 2, 3 Monate nach Deutschland. Die ist schon lange Rentnerin mittlerweile. Und dann geht sie zurück. Die hat eine eigene Wohnung da in Bandırma, ein bisschen nördlich von Izmir.
Ja.
Und ja, und meine kleinste Schwester lebt mittlerweile in Istanbul. Vor 8 Jahren ist sie dorthin wieder zurückgewandert.
Ah,
durch Ehemann, weil der Ehemann wollte hier nicht. Der kam hierhin, der hat 5 Jahre hier gelebt, dann hat er gesagt, nö, es gefällt mir nicht so gut, ich möchte lieber zurück. Der hat einen guten Job und die leben in Istanbul, auf der asiatischen Seite direkt.
Ja.
Und die fühlen sich da wohl, das ist kein Problem. Und ich bin eigentlich sehr gut aufgewachsen, wir haben immer so ein eigenes, komplettes Haus für uns gehabt. So fast 2 Stockwerke mit 8 Zimmer oder so, also wir haben lockere Verhältnisse gehabt.
Ja.
Wir haben immer ein Haus mit Garten gehabt. Wir haben eigene Haustiere gehabt, wie Hühner, Katze oder Hund und so weiter. Wir haben eine sehr glückliche Kindheit gehabt, also alle.
Was war dann der Grund, dass Sie die Türkei verlassen haben und nach Deutschland gekommen sind?
Es war weder eine politische Entscheidung, weder eine negative Entscheidung. Das war eigentlich im Grunde genommen, wie sagt man das bei uns, ein Kismet, also Schicksal.
Ah,
mein Vater hat einen sehr guten Job in der Türkei gehabt. Der war Kranführermeister, einer der wenigen, der die superlative riesige Kräne benutzen kann und damit umgehen kann. Der hat sehr gut verdient. Ein normaler Arbeiter hat damals verdient 250 Lira und er hat 2500 verliert, also 10-facher. Ja gut, ist auch richtige Fachperson verdient so hier in Deutschland genauso, das 10-fache von einem normalen Arbeiter.
Ja.
Also, uns ging es eigentlich prima, wir hatten keine Probleme gehabt. Es war ja die Zeit, die 70er Jahre, 60er, 70er Jahre sozusagen, diese Mode nach Europa zu gehen und dort zu arbeiten. Das war diese große Welle, die Gastarbeiterwelle. Und mein Vater und meine Mutter bei einem, wo die Gast waren, haben die mit dem Gastgeber eine Wette abgeschlossen. So sagen, oh komm, wir schreiben uns auch auf die Liste. für in Europa. Ach, mal sehen, was daraus wird. Aber ja, die haben gar nicht dran geglaubt, dass es sowas überhaupt stattfinden würde.
Ja.
Die haben sogar nach einer Woche haben die Nachricht gekriegt. Meine Mama hat nach Koblenz hier als Gastarbeiter den Einladung gekriegt und mein Vater nach Frankreich.
Ah, okay.
Und die anderen Ehepaare, die zwei, die eigentlich mit zusammengewettet haben, die haben gar keine Einladung gekriegt. Mhm. Also meine Eltern haben das sozusagen Glück in Unglück oder sagen wir mal, sozusagen bei der Wette sozusagen fast gewonnen. Und dann hat mein Vater mit meiner Mutter geredet und so weiter, haben die gesagt, mein Papa hat gesagt, uns geht's doch hier gut, wir brauchen nicht und so weiter. Und dann hat meine Mama gesagt, warum nicht, lass mal probieren, ich gehe mal kurz mal hin, weil ich sage, Izmir ist eine freie Stadt, da haben auch die Frauen noch was zu sagen, ja, gegenüber Südosttürkei, ganz anders aussieht. Und meine Mama hat mein Vater gesagt, okay, probier's doch mal, Frau Kaplan. Sie ist dann hier rübergekommen. Und nach einem Jahr hat meine Mama gesagt, ach, hier ist es genauso schön wie in Izmir. Also ich finde es auch, Koblenz ist eine der schönsten Städte, überhaupt in Europa, eine der schönsten Städte. Deswegen bin ich gerne hier. Ich bin auch ein Koblenzer geworden, sozusagen, mittlerweile, nach 45 Jahren. Und dann sind die erst meine Mama und nach einem Jahr ist mein Vater gekommen.
Ach, ihre Mutter ist
aber mein Vater, ganz mein alleine. Vater hat nicht gekündigt oder so. Er hat eigentlich gekündigt bei seinem Job, aber sein Arbeitgeber hat ihm extra eine Schriftzug machen lassen. Er ist für unbegrenzt beurlaubt.
Okay.
Also er durfte, wenn es nach ein oder zwei Jahren, wenn es ihm nicht gefällt, könnte er direkt da anfangen für die gleiche Lohn, gleiche Stellung. Also er hat einen unbegrenzten Urlaub gekriegt sozusagen. Und dann kamen die beide rüber und mein Vater hat auch direkt auch einen Job gefunden.
Also, aber was war mit Ihnen und Ihren Geschwistern?
Wir haben in der Zeit sozusagen den Auszeit von Eltern gehabt, vorübergehend.
Okay.
Ich kam auf ein Internat.
Ja.
Ja, eine Schule, der, also, wo man schlafen konnte, essen konnte und tagsüber zur Schule gehen konnte. Das ist ein Internat gewesen. Das ist auch in Izmir, bei Karabala, das ist ein Stadtteil. Das ist gar nicht so weit von uns gewesen, nur ein paar Kilometer. Mhm. Da ist ein sehr schönes Gymnasium, hat sehr gute Anerkennung mit der Mittelschule zusammen. Das ist so eine Art, Mittelschule ist die Vorstufe zum Gymnasium, bei uns 3 Jahre. Mhm. Und da habe ich die Mittelschule zu Ende gemacht und habe ich mit dem Gymnasium angefangen.
Ja.
Und in der Zeit kam mein Vater hier rüber und meine Schwester waren bei einem sehr guten Familienfreunde, hat meine Mama die beiden gelassen. Das ist wie eine Patentante, auf Deutsch, ja?
Ja.
Bei dem Patentante durften die zwei bleiben und ich war beim Internat und am Wochenende war ich bei meinen Schwestern immer, sozusagen.
Ah, okay.
Ja, also uns ging es eigentlich prima. Also wir wurden nicht irgendwie auseinander total gesehrt, nur vorübergehend so. Mhm. Und wo es dann mein Vater kam und dann doch noch eine Arbeit gefunden hat hier und dann ging es los und dann haben die sozusagen sich wohlgefühlt. Dann gab es natürlich in der Türkei auch diese 73 bis 75, diese ganz schlimme politische Lage, diese Links- und Rechtskämpfe in der Türkei. Das war genau da der Teil, also ich bin ja 74 August hier nach Koblenz gekommen.
Ja.
Und das war genau dieser Teil, wo 3 berühmte Linksextremisten in der Türkei aufgehängt worden sind. Hm. Deniz Geçmiş und seine Freunde. Das ist eine sehr große Geschichte gewesen. Die haben eigentlich die Wahrheit gesprochen, aber dafür wurden die aufgehängt. Es ist eine andere Geschichte wieder für sich. Das war so schlimm, die Politik, der ist bis zum Gymnasium runtergekommen. Ja, in die Schulen sogar.
Mhm.
Ja? Da waren linke, linksgerichtete und rechtsgerichtete Schüler damals. Das war so ein Extremismus dabei und so weiter. Das war so keine unangenehme Situation sozusagen. Besonders wenn du junger Kerl bist als Mann.
Ja.
Und das war ich ja, ein Junge, wie sagt man das, aufstrebende junge Mensch dort und der auch sehr gut Wissen hat und so weiter. Und ich war begehrt sozusagen für die links genauso wie rechts. Okay, ich bin politisch links gerichtet, aber trotzdem hatte ich immer was dagegen, wenn die immer links und rechts sich immer auseinandergehalten haben. Ich hatte Freunde da und da und die haben sich aber nie zusammen getroffen. Aber ich konnte mit beiden flügeln. Mhm. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, hier, hör mal zu, wir sind Freunde. Wenn wir zusammen sind, hat die Politik nichts zu tun. Also entweder setzt ihr euch zusammen hier am Tisch mit mir oder geht eure Wege sozusagen. Und so, solche Sachen, ich war ganz offen, ich habe auch meine Eltern auch öfters mal geschrieben, so und so. Und dann hat meine Mama gesagt, weißt du was, so mit meinem Vater, wir holen unsere Kinder doch noch zu uns, bevor es jetzt was anderes wird, ja, auf eine andere schiefe Bahn geht. Meine Schwestern nicht, die sind ja noch zu klein gewesen, die waren ja auf der Grundschule und die waren ja bei Patentante, denen ging es ja viel besser als mir. Ich war ja auf dem Internat, das ist ja eine Schule, wo eher, dass ich auf andere Bahn kommen kann, vom Verhalten her, weil ich bin ja den ganzen Tag mit dem Jugendlichen oder rechts und links gerichtet sind zusammen.
Ja, wurden Sie dann zuerst von Ihren Eltern geholt oder haben Ihre Eltern die ganze Familie wieder zusammengeführt, dann hier in Koblenz?
Nee, meine Eltern haben die zusammengeführt. Also wir sind als sozusagen als Gastarbeiter Familienzuführung oder sowas gab es damals, konnte man die Kinder hier rüberholen. Mhm. Und dann hat meine Mama den Antrag gestellt hier beim Stadtverwaltung, ja, beim Ausländeramt damals. Mhm. Hieß es so, jetzt mittlerweile heißt es Migrationsstelle. Und ja, es wurde genehmigt und dann durften wir. Und dann habe ich gerade im August meinen Abschluss gemacht und zack, rüber. Direkt mit meinen Schwestern. Das war 30. August, wo wir kamen.
Und wie war das? Wie war so Ihr erster Eindruck, als Sie nach Koblenz kamen?
Mein erster Eindruck, also wir kamen ziemlich spät Richtung Abend an, in der Neuendorf, in der Hochstraße, wo meine Eltern damals zur Miete gewohnt haben, gerade vor 2 Monaten eingezogen sind. Vorher war mein Vater mit meiner Mama in Maria Trusp, dieser Heim für Mitarbeiter der Firma Stabilus. Mhm. Das war so sein gemietetes Heim. Da haben die nur ihre eigene, nur ein Zimmer gehabt, ein gemeinsames Küchen und so weiter, Dusche und so weiter. Das war also vorübergehende eigentlich Lösung. Mhm. Aber die hatten, weil wir kamen, haben die eine eigene Wohnung in der Hochstraße gemietet. So der 3-Zimmer-Küche war in der Hochstraße in Neundorf. Und ja, da kamen wir so gegen abends an und mein erster Eindruck kann ich Ihnen ganz locker erzählen eigentlich. Wir haben gerade Abend gegessen, dann habe ich zu meinem Vater gesagt, ich gehe mal so ein bisschen mal Umgebung mal erkundigen. Bin rausgegangen, spazieren natürlich am Rhein und hier Hochstraße, Plankenweg oben und so weiter, was heutzutage so alles gibt.
Ja.
Dann kam ich zurück nach ungefähr einer Stunde oder so, habe ich zu meinem Vater und meiner Mama gefragt, habe ich gesagt, leben die Deutsche? Das war mein erster Eindruck.
Ja.
Hat er gesagt, warum? Wir haben jetzt gerade 9 oder 10 Uhr, niemand ist auf der Straße. Mhm. Ich bin in diesem Milieu daran gewöhnt, abends fängt das Leben an bei uns. Mhm. Wir sind sogar als Kinder bis 10 Uhr draußen. Und es war August, war? Warum gehen die Leute nicht raus? Das war mein erster Eindruck.
Ja.
Dann hat mein Vater und meine Mama, besonders meine Mama gesagt, Deutsche leben so. Also wie? Ja, die stehen morgens früh auf, machen ihre Fenster auf, ihre Bettwäsche tun die aushängen, damit es frische Luft reinkommt. Wenn sie Hunde oder Katzen haben, nehmen die es in der Hand und gehen damit spazieren. Dann gehen sie schnell frühstücken zu Hause, dann gehen sie zu arbeiten, dann kommen die von der Arbeit zurück, oder beziehungsweise sie kaufen ein und dann kommen sie zurück von der Arbeit. Dann kommt der Ehemann oder Ehefrau auch noch dazu, dann wird Abend gegessen. Dann gucken die gerade Nachrichten, Kleinigkeit und so weiter, oder die trinken ein Glas Bier oder Kaffee. Und dann ist es schon 8, 9 oder 10 Uhr spätestens sind die im Bett. Ich sage, wow, das ist ein Leben? Ich sage, nee, nicht für mich.
Ja.
Das war mein erster sozusagen Einwand. Da habe ich gesagt, oh, ich hoffe, dass es nicht so bleibt. Aber es ist auch nicht so geblieben. Mhm. Mittlerweile haben sich die Deutschen daran gewöhnt. Und die haben die Kultur von Mittelmeerländern viel mitgenommen. Mhm. Also Deutsche haben wirklich auch viel gelernt von Mittelmeerländern, die hier als Gastarbeiter gekommen sind. Als erstes die ganze Küche, Essen.
Ja.
Das ist auch also gut Italienisch, so. Französisch, Türkisch, ja. Jugoslawisch und so weiter und so weiter. Das haben die Deutschen wirklich von den ganzen Mittelmeerländern gelernt. Und plus natürlich auch dieses, ja, zum Teil Gastfreundlichkeit haben die auch ein bisschen abgefärbt, bisschen, nicht sehr viel. Das ist nicht typisch deutsch, aber die wissen mittlerweile, wie sie mit einem jemanden aus Mittelmeer umgehen können. Ja, wenn die jetzt denen Essen anbieten, dass die doch noch mal ein bisschen probieren müssen.
Ja.
Ja, dass es sonst eine Beleidigung ist. Mhm. Solche Sachen. Mhm. Oder Balkonkultur. Damals am Anfang, also wo ich 70er Jahre kam, haben die Deutschen gar keine Balkonkultur gehabt. Weil wenn sie so allgemein die alten Häuser gucken,
ja,
sehen sie ganz genau, dass es auf dem Balkon überhaupt keine Lichter angebracht sind. Null. Mittlerweile neue Gebäude haben alle Lichter an. Weil mittlerweile sitzt man auch bei schönem Wetter auf dem Balkon lang.
Mhm.
Also auch die Deutschen mittlerweile.
Ja.
Und die Deutschen gehen auch mittlerweile auch im Sommer viel raus, spätabend, was früher nicht der Fall war.
Mhm.
Das sind so Sachen, jeder hat von seiner Kultur was mitgebracht, mhm, und das wurde sozusagen miteinander geschmolzen. Ich finde es schön und Koblenz ist auch eine sehr schöne Stadt.
Ja,
ich denke vielleicht daher, weil es eine Beamtenstadt ist, das sind die meisten Leute, sind eher gelehrt sozusagen, die haben schon Schulen besucht, eine Höhere und so weiter. Und von Kultur her ist Rheinland-Pfalz ist auch schon angenehm, weil vielleicht, weil Frankreich in der Nähe ist oder so, ist schon Mischung da. Also hier in Koblenz existieren schon mehrere Gruppierungen auch schon von früher her.
Mhm.
Also wir haben noch sehr große Bevölkerungsanteile in Koblenz aus Polen zum Beispiel.
Ja. Aber mich interessiert noch, wie das dann damals war, als Sie dann mit 14 hier durch die Straßen gezogen sind und gedacht haben, oh mein Gott, hier lebt ja keiner, die sitzen alle in ihren Wohnungen.
Ja.
Das ist ja wie so ein Kulturschock.
Ja.
Und dann, wie ging es dann so weiter? Dann haben Sie das erste Mal, sind Sie wirklich dann noch auf Deutsche getroffen in der Schule? Wie war das mit der Sprache? Wie ging es dann so weiter für Sie?
Also meine erste Umgangssprache war 6 Monate, bis ich Deutsch gelernt habe, was ich heutzutage mit Ihnen sozusagen sprechen kann.
Okay.
Habe ich 6 Monate gebraucht dafür. Nach 6 Monaten konnte ich gut Deutsch.
Wie hat das funktioniert? Also haben Sie Kurse gemacht?
Nein, oder nein. Im Grunde genommen habe ich einmal in der Woche 2 Stunden bei Frau Altinok, die älteste türkische Lehrerin hier in Koblenz.
Mhm.
Die hat hier schon sehr vieles hervorgebracht.
Ja.
Also die Stadt Koblenz kennt sie sehr gut.
Mhm.
Sie war auch Lehrerin in der Hilda-Gymnasium. Damals war es ein Mädchen-Gymnasium gewesen, wenn Sie sich noch daran erinnern, ein bisschen zurück, so von der Geschichte her. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen.
Nee.
Hilda-Gymnasium
war
früher Hilda war reine Mädchen-Gymnasium gewesen.
Ja.
Meine Schwester hat dort als erste Migrantkind, also Ausländer, sozusagen ihren Abschluss gemacht.
Okay, ja.
Also Abitur sozusagen.
Mhm.
Und das war ja so, die Frau Altinok hat uns 2 Stunden Deutschunterricht gegeben, zu Hause bei ihr. Ich und meine beiden Schwestern.
Ja.
Und wir haben uns sozusagen, der beste Mittel war, um Deutsch zu lernen, natürlich Programme anzuschauen, die im deutschen Fernsehen waren. Damals gab es ja nicht viel, ARD, CDF und Südwest 3.
Ja.
Und RTL und so weiter kam später.
Ja.
Und wir hatten einer der ersten Farbfernseher hat mein Vater gekauft für knapp 7.000 Mark oder sowas damals, wenn ich mich noch, das war ITT, Sharp Lorenz hieß es. Der hat nur seitlich so Knöpfe gehabt, wo man drücken konnte.
Okay.
Und das waren so leichte Farben, aber nicht so brillante Farben wie heute. Das war der erste Fernseher sozusagen, die in Farbe rauskam. Und wir haben hauptsächlich die Programme von Wim Tölke geguckt, und der große Preis, wo man raten kann und so weiter. Und natürlich die Sendung mit der Maus und Sandmännchen.
Ja.
Das sind so 2 Kinderprogramme. Aber es hat nicht nur mit Kindern zu tun, man kann auch als Erwachsener von denen viel als sprachlich lernen. Weil Kindersendungen sind die einfachsten Sendungen.
Ja.
Da wird ein Bild gesagt, ach, das ist ein Pferd und das Pferdbild wird vorgezeigt oder Pferd läuft gerade vor der Nase vorbei oder so. Dadurch lernst du durch Bilder und durch diese Kindersprache sozusagen eher einfacher und schneller. Und durch diese Ratesendungen oder vom Robert Lemke oder halt der große Preis oder von Sie sind der Meinung der Spitze, wie hieß der?
Dalli Dalli.
Ja, Dalli Dalli, genau. Das sind so Sachen, da ja, hast du erst die Frage genau gelesen. Wenn du verstanden hast, konntest du die Antwort auch irgendwie auch herausfinden. Und manchmal stand es auch darunter oder so zum Auswahl. Und da konnte es sein, ach, das könnte sein. Und dadurch hast du immer diese Training gehabt. Mhm. Und ich habe auch ich habe auch in der Türkei schon viel gelesen. Und ich habe das auch hier gemacht. Und dadurch konnte ich also innerhalb 6 Monate lernen. Aber die ersten 6 Monate habe ich auf Englisch gesprochen, mit allem.
Okay.
Und wenn ich einkaufen war, habe ich Englisch in der Bäckerei. Habe ich gesagt, 3 Brötchen auf Englisch. Oder wenn ich beim Fleischerei war, 1/2 Kilo Rindfleisch sozusagen, Rinderbeef, auf Englisch alles. Aber das Englisch, was ich gelernt habe, hatte ich in der Türkei gelernt, eher auf dem Gymnasium. Und das war eigentlich sehr gut gewesen, das konnte ich sozusagen hier anwenden. Erste 6 Monate Englisch und dann konnte ich hier Deutsch, das war ja kein Problem. Aber das schlimmste Anekdote war eigentlich im Grunde genommen schulische Wesen.
Wo sind Sie dann hier in die Schule gegangen?
Das ist es. Okay. Ich hätte eigentlich beim Gymnasium am schlimmsten Fall den 13. Klasse machen müssen, oder 12., 13., ja, um den Abschluss auf Deutsch sozusagen kriegen. Aber nein, die wollten mich nicht da reinholen, weil die Abschlüsse aus der Türkei damals nicht anerkannt worden sind. Seit 2011 erkennen die alles an.
Das heißt, mit 14, als Sie hier hinkamen, was hatten Sie dann in der Türkei für einen Abschluss?
Gymnasiumabschluss. Lycée, Diplom. Lycée, Lycée kommt vom Französisch.
Ja.
Lycée ist Gymnasium. Diplom. Also,
das heißt, nach der wievielten Klasse war das?
Das war in der Türkei, also 5 Jahre Grundschule, 3 Jahre Mittelschule und 3 Jahre Gymnasium. Also Gymnasium. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Ah, okay. Und das heißt, Sie mussten dann hier nochmal das komplette Abitur machen?
Also meine türkische Abitur wurde, also beziehungsweise Gymnasiumgang wurde gar nicht anerkannt. Null. Die haben mir eine Alternative nur gelassen, entweder 9. Klasse Hauptschule oder 5. Klasse Gymnasium anzufangen. Das war meine Alternative zum Wahl. Ich konnte sonst gar nichts machen.
Ach du je, und was haben Sie gemacht?
Ich habe wohl oder übel natürlich den Hauptschule 9. Klasse vorgesungen, weil 9. Klasse ist eher, aber vom Wissen her habe ich viel mehr Wissen gehabt als die Kinder 9. Klasse. Das war für mich sozusagen unnötig, die 9. Klasse zu suchen. Mm. Und bis ich Deutsch gelernt habe, hatte ich natürlich schlechte Noten geschrieben, weil es auf Deutsch stand, die Fragen von der Klassenarbeiten. Ja. Und bis ich meine sozusagen Noten besser verbessern konnte, konnte ich gerade noch den Abschluss knapp mit einem schlechten Ergebnis schaffen. Und danach habe ich aber angefangen, nach der Hauptschule, habe ich gesagt, was kann ich machen? Und dann war ich natürlich noch ein oder beziehungsweise 2 Jahre fast älter. Und dann habe ich gesagt, muss ich mal eine Ausbildung machen? Ich habe Ausbildungsstelle gesucht. Das war meine nächste Erfahrung. Mhm. Schlechte sozusagen. Nächste schlechte Erfahrung. Als Ausländer hast du unheimlich schlechte Karten, um eine Ausbildungsstelle zu kriegen. Weil viele, viele Firmen hatten was dagegen damals. Mhm. Weil du hast eine Ausbildungsstelle gesucht, die guten Stellen waren direkt vergeben. Da hast du sozusagen als Ausländer oder beziehungsweise Nicht-Deutsche sozusagen, hast du überhaupt keine Chance gehabt, diese gute Stelle zu kriegen. Und dann habe ich einen Beruf gelernt beziehungsweise angenommen, den ich eigentlich gar nicht machen wollte.
Was war das?
Dreher. Metallberuf. Mhm. Das war ein Werkzeugmacherbetrieb, neu gegründet von 3 Meistern, die von Firma Gierling damals sich zusammengezogen haben. Die haben eine Firma gegründet, namens neue TLW hieß das, Treppenlochter Voitun. Und ich habe bei denen war ich einer der ersten Lehrlinge, sozusagen.
Ah, Okay.
Und da habe ich Glück gehabt, sozusagen, dass die über mich überhaupt mich angenommen haben.
Ja.
Und ich habe einen Beruf gelernt, der später nur tot war. Also Dreher gibt es heute nicht mehr. Weil damals gab es schon, aber nach ein paar Jahren, wo ich gelernt habe und später, nachdem ich ausgelernt habe, nach 3 Jahren ist es eine elektronisch gesteuerte Beruf geworden. Da muss man schon Computerwissen und anderes noch dazu lernen. Und das war wieso mechanisch, so wie ich gelernt habe, konnte ich in Asien arbeiten oder in der Türkei noch vielleicht, aber in Deutschland nicht mehr als Dreher. Und das war schon sozusagen umsonst, das ganze Spielchen. Ja, dann habe ich irgendwann mal bei der Firma, nach der Lehre war ich knapp zwei Jahre war ich arbeitslos. Habe ich keine Stelle gefunden als Dreher.
Mhm.
Und da habe ich beim Spielmobil Kovelix gearbeitet, beim Stadt Koblenz, ehrenamtlich.
Okay.
Außerdem noch nebenbei, von ersten Tag aus, habe ich einen Anschluss gekriegt bei einem Pfadfinder und da habe ich ehrenamtlich sozusagen Wörflingsgruppen gehabt, die ich betreut habe.
Mhm.
Also parallel ging meine Ehrenamtlichkeit, hat jetzt 1974, sozusagen 75 begonnen direkt, wo ich Deutsch konnte. Habe ich direkt Anschluss beim Pfadfinder, ich war Wörflingsgruppenleiter hier bei der Herz-Jose-Kirche, bei der katholische Pfadfinder, direkt hier in der Stadt. Und ich habe eine Gruppe übernommen, Wörflingskinder, da waren 3 Stück. Nach 2 Jahren habe ich die Wörflingsgruppe abgegeben, da waren insgesamt über 30 Kinder. Also ich habe Erfolg gehabt. Die Kinder kamen dann gerne in die Gruppe sozusagen und hat auch ihre Freunde mitgebracht. Da habe ich sogar einen großen Lob bei der Weihnachtsmesse von unserem Pastor Braun damals auch erzählt gekriegt von der versammelten Kirchengemeinde hier in der Herz-Jose-Kirche. Das war eine Ehrung, das hat mir auch gut getan. Also habe ich gesagt, du hast richtige Arbeit geleistet.
Ja.
Und das Schönste, das Schlusswort war schön vom Vater Braun, wir haben einen sehr guten Pfadfinder, Wörflingsgruppenleiter und er hat unseren Kindern sogar beigebracht, wie die strengkatholische Feiertage, was zu bedeuten haben, woher die kamen und wie die zur Handhabung sind. Aber er ist selbst kein Katholik und kein Christ, der ist ein Moslem. Dann haben die alle Leute geguckt. Ich wusste das von meiner Großmama, die hat mir viel über Religionen erzählt. Mhm. Ich wusste, was Weihnachten bedeutet, ich wusste, was Ostern bedeutet. Das ist also eher ein Beisammensein und Besinnung ist, als was die Kinder heutzutage, wenn du immer noch fragst, meistens sagen, ist ein Beschenkungs- und so weiter, hat damit nichts zu tun. Man soll eigentlich, es wird also sozusagen die moderne Art, religiöse Feiertage werden eigentlich ausgenutzt, um Profit zu machen, sozusagen Kapitalismus eingestellte Feiertage sind das. Also nicht eher wirklich religiöse, weil es gibt kaum noch Familien, die eigentlich Weihnachten so richtig weihnachtlich feiern.
Mhm.
Gibt es keine, die ich kenne. War früher noch streng gläubiger katholische Familien im Westerwald und so weiter, die haben das noch gemacht. Ob es noch welche gibt, aber könnten nur ein paar sein. Aber heutzutage, wenn Weihnachten ist, sehe ich die Leute schon allein schon, die kaufen fleißig ein für die ganze Familie. Na gut, eigentlich unter Kerzenlicht zusammen mit der Familie zu sitzen und zusammen zu beten, denn Herrgott, das ganze Jahr, was er uns gegeben hat, das wäre das Richtige eigentlich, am Weihnachten zu machen, mit der gesamten Familie. Und Weihnachtsbaum ist natürlich das Zeichen dafür. Kleine Geschenke kann man immer geben, das ist ja eher, aber es wird mittlerweile übertrieben.
Und das konnten Sie dann in dem Ehrenamt richtig an die Familien rüberbringen und haben Anerkennung erfahren und auf der anderen Seite im beruflichen Kontext so eine Ablehnung.
Ja, aber das ist dadurch kam, weil ich nicht Deutscher war und weil ich auch kein Christ war, auch noch nebenbei. Ich weiß es nicht, warum. Damals habe ich die schlechteste Erfahrung, die ich gehabt habe. Jedes Mal, erst haben die es nicht gemerkt, dass ich, also weil ich gut Deutsch konnte, haben die am Anfang nie gemerkt, dass ich wirklich direkt und ganz, sagen wir mal, aus der Südosttürkei, südlich von einem Land kam. Die haben als Erste gedacht, immer Italiener oder Spanier oder so die Nächste.
Mhm.
Und weil ich so religiös auch ganz neutral mich immer verhalten habe, haben nie gesagt, dass ich Moslem war. Weil wenn ich eingeladen war, haben die nie darauf geachtet, hier der 50 kommt. Und meine Familienname war auch Kaplan. Wie gesagt, ähnelt ja Pastor und Kaplan, also das klingt das Gleiche. Die haben nie gedacht, dass ich Moslem war. Und ich habe noch nie aber eine Einladung früher gehabt, wo die extra für mich was anderes gekocht haben oder so. Ich habe jedes Mal Schweinefleisch und so weiter. Jedes Mal musste ich sagen, tut mir leid, kann ich nicht oder darf ich nicht essen. Aber bis die meine Bekanntenkreise das mitgekriegt haben, hat Jahre gedauert.
Okay.
Weil das, und wenn die jedes Mal über Ausländer oder Moslem geredet haben, du bist gar nicht gemeint. Das ist falsche Voraussetzung. Wenn du jetzt allgemein redest, dann betrifft das mich auch zum Beispiel. Das sind so Gespräche manchmal, die stattfinden. Gell? Und das mag ich nicht, sowas. Und die Ablehnung als Ausländer sozusagen beim beruflichen Wege, das hat mir wirklich wehgetan damals, weil ich konnte nicht das machen, was ich machen möchte.
Mhm.
Ich wurde sozusagen in eine Zwangsjacke reingesteckt. So, das ist für dich die kleine Welt, mehr darfst du nicht in dem Augenblick. So, und dann habe ich mir geschworen, weißt du was, versuch mal das Beste daraus zu machen, aber mach es.
Konnten Sie sich aus dieser Zwangsjacke befreien?
Eigentlich schon später, aber hat ein bisschen lang gedauert. Ich musste erstmal die ganze Kultur kennenlernen, ich musste auch die Menschen kennenlernen. Es hat lang gedauert, bis ich von denen sozusagen akzeptiert worden bin, richtig.
Wie ist Ihnen das gelungen?
Eigentlich mir ist es gelungen, dass ich mal konstant bei meinem Überlegen geblieben bin, auch mal, also in allem Sichten. Und ich habe denen auch bewiesen, dass man auch mit zwei Kulturen leben kann.
Mhm.
Ich habe denen auch hervorgebracht, auch wenn ich zwei Sprachen habe, dass ich trotzdem eine Sprache oder beide sogar sehr gut sprechen kann. Und ob ich jetzt Moslem bin oder Christ, dass es für mich egal ist. Und ich gehe auch gerne in die Kirche, und macht mir nichts aus, genauso wie ich in die Moschee gehe, wie ich heute zum Beispiel beim Freitagsgebet war. Aber das Gleiche habe ich denen auch gesagt, sowas erwarte ich auch von euch.
Hm.
Wenn ja, dann müssen wir beide einen Schritt mit aneinander kommen. Wenn nicht, dann möchte ich mit dir nichts zu tun haben. Also wenn du nicht einen Schritt zu mir kommst, warum soll ich einen Schritt zu dir kommen? Ich bin am Anfang immer, ich habe immer den ersten Schritt machen müssen. Damit überhaupt der gegnerische Seite sozusagen der erste Schritt macht, überhaupt dazu kommt.
Ja.
Weil deutsche Mentalität ist so typisch ein bisschen kalt gegenüber Fremden. Wenn sie jemanden kennenlernen oder sehen oder sprechen gerade, oder, wird angesprochen, und wenn es nicht so typisch deutsch aussieht, gucken die erstmal mit Abstand. Das dauert erstmal seine Zeit, bis sie sich mal warm geredet haben, bis sie der Meinung sind, da doch kann man doch mit dem Jungen oder mit dem Mädchen doch noch was anfangen, so nach dem Motto. Das dauert ein bisschen zu lang. Das ist für mich ein Fremdwort, weil ich bin jemand, der sehr schnell warm wird. Wenn ein Mensch gegenüber von mir ein Mensch ist, der wirklich nicht so Hintergedanken hat bei dem Gespräch, dann bin ich direkt innerhalb von 5 Minuten per Du. Genauso gut, ich kenne sie überhaupt nicht. Jetzt durch ihre Gäste und Gespräche kann ich sagen, mit ihnen kann ich auch Stunden verbringen, weil das geben sie mir dieses Zeichen ab.
Ja.
Deswegen sind sie für mich jetzt nicht mehr fremd.
Mhm.
So denke ich. Ja. Ich bin Südländer und bei uns ist die menschliche Wärme, diese Gastfreundlichkeit und diese Herrlichkeit zusammen zu sein und miteinander zu helfen und zu laufen. Es ist sehr groß geschrieben bei uns. Bei uns ist es ja auch ganz normal gewesen, wo ich geboren und aufgewachsen bin. Wenn du in einem Haus wohnst, hast du kein Mehl, konntest du den Nächsten anklingen und kannst Mehl holen. Mhm. Brauchst es noch nicht mal zu sagen, ich bringe es dir morgen.
Ja.
Oder wenn du Lust gehabt hast, du wohnst unter uns zum Beispiel mit deiner Familie, ich komme an dem nächsten Abend, klingelt bei dir, ich bin gekommen, um Kaffee zu trinken bei dir, spontan. Das ist bei uns ganz selbstverständlich. Aber das kannst du bei einer deutschen Familie leider nicht machen.
Nee.
Du musst erstmal eine Woche vorher mindestens ankündigen, ich komme. Ja? Und wenn die gucken in ihrem Kalender und die haben Zeit dafür, sprich mir auch mit einem Ehemann oder Ehefrau, und dann sagen die, okay, um 16.30 Uhr oder 17.30 Uhr können sie kommen. Ja. Vorher nicht. Nein, das ist so, so typisch deutsche
Gäste. Das ist eine andere Mentalität.
Ja, ne? Ist so. Aber ist mittlerweile hat sich auch bei den jungen Deutschen, sagen wir mal, ab 40 runter, ab 40 auf ist noch dieses kalte Absistenz noch da. Weil das sind ältere Menschen, die kann man nicht ändern. Mhm. Die sind halt nun mal mit diesem kalten Ansicht aufgewachsen und so weiter, die kannst du nicht heute auf morgen so wegdenken. Und die jungen Leute, die jetzt schon gewachsen sind, schon bis zu 40, also 0 bis 40 Jahren,
da merken sie eine Veränderung.
Da ist Veränderung da. Mhm. Der größte Veränderung wäre das, was ich mir wünsche für die Zukunft, dass es offiziell anerkannt wird. Deutschland ist ein multikulturelles Land geworden mittlerweile.
Ja.
Dieses Gedankengut muss rein. Wenn das nicht reinkommt, dann werden wir nie wie in Holland etwas lockerer. In Holland fühle ich mich viel wohler, wenn ich als Fremde dahin gehen würde. Weil Holländer, für die Holländer ist es egal, ob da ein dunkler Mensch läuft oder eine helle oder ein Rothaarige oder schwarze. Das ist egal. Weil ich habe selbst erlebt, da, wo ich am Anfang, 70er, 80er Jahre, wo ich in Holland war, da habe ich mich wohler gefühlt.
Mhm.
Nicht wie hier. Weil auch in Berlin zum Beispiel, Berlin ist eine Weltstadt, da fühlst du dich als Fremde nie als Fremde. Da sind die Menschen haben eine ganz andere Ansicht gegenüber fremden Drittpersonen oder die neu gekommen sind. Das ist für die egal. Das ist ein Mensch, der da steht und fertig, basta. Gut, es gibt Stadtteile, die extreme rechte Szene liebt und so weiter, da wird schon anders angeguckt, um Gottes Willen. Aber verallgemeinern will ich nie solche sagen. Aber im Großen, also ich war in Berlin fast in jedem Stadtteil und da habe ich mich bis auf ein, zwei Stadtteile habe ich mich wohlgefühlt.
Ja.
Es ist schön. Es ist eine Weltstadt, da kannst du dich auch wohlfühlen. Da existieren auch alle Kulturen. Besonders die über Pfingsten, da gibt es da 4 Tage, wie heißt das? Fest der Kulturen heißt es. Über 4 Tage geht das.
Ja.
Kann ich Ihnen empfehlen. Machen Sie und gehen Sie dorthin über Pfingsten und die 4 Tage erleben Sie. Das ist in dem Dreieck Neukölln, Wedding und Charlottenburg, glaube ich, so in dem Dreieck.
Ja.
Da wird sozusagen Straßenzüge gemacht, gegessen, getrunken, international Ebene. Das ist wie eine Karneval, was in Berlin normal nicht gibt.
Ja.
Aber so ähnlicher Form erleben das. Welt der Kultur oder Kultur der Farben oder so. So ähnlicherweise. 4 Tage lang sind das. Und solche Sachen sind sehr schön. Koblenz ist eine Beamtenstadt, da wird sozusagen auch ein bisschen nicht so wie in Berlin angeguckt, die Sache.
Ja.
Was schlimm ist, zum Beispiel südlich, Stuttgart oder München, da ist es schon viel schlimmer als in Koblenz. Also Koblenz ist dagegen harmlos.
Von der Distanz.
Distanz ist da, ja.
Okay.
Also in München oder in Stuttgart, da ist die Distanz viel größer. Die gucken schon weit. Und wenn du denen sagst, guten Morgen, will er was von mir?
Mhm.
So gucken die dich an, wenn du so etwas dunkel aussiehst, so wie ich. Da gucken die, hier in Koblenz nicht.
War das dann damals auch so, dass sie nach Landsleuten geguckt haben, dass sie auch mit anderen Türken oder auch Polen, Italiener vielleicht, dass sie da auch Kontakte mehr hatten als zu
natürlich,
Deutschen?
Ich habe als Erste natürlich mit Migranten Kontakt gehabt,
ja.
Als Erste. Wohl oder übel, es läuft so. Mein bester Schulkamerad war Konstantinos Lintridis, ein Grieche aus Bendorf.
Ja.
Und natürlich hatte ich auch deutsche Freunde.
Ja.
Die eigentlich, zum Beispiel der Herr Ralf Krumscheid, das ist der Blumenhändler, der Sohn in den Steinen hier.
Mhm.
Die haben, glaube ich, mittlerweile den Laden nicht mehr. Die haben aber jahrelang gehabt, bis vor 5 Jahren oder so. Oder der Klaus Möntenich, der unser Ortsvereinvorsitzender in Wallersheim, mit dem bin ich von Anfang an befreundet. Damals war er noch jung. Und dann hat er ein paar Jahre später geheiratet. Jetzt hat er auch 2 Kinder, Söhne und so weiter. Wohnt auch in Wallersheim immer noch. Zum Beispiel den kenne ich vom Pfadfinderzeit her. Also die deutschen Freunde, die ich gehabt habe, waren Pfadfinder.
Ah,
Abstammung her. Weil mit denen konnte ich mich ja, wir haben ja zusammen einen gleichen Nenner gehabt. Mhm. Helfe deinen Nächsten. Mhm. Und das waren Menschen mit Weltanschauung. Pfadfinder sind, die haben also, die haben ein breiteres Spektrum, die Menschen anders anzugucken, egal aus welchem Land. Die schauen sich die Fremde wie eigene Landsleute an. Also wird nicht so als fremd angesehen. So eher gedämpft sozusagen. Das sind unsere Gäste.
Ja.
So wird es angesehen. Und Pfadfinder sind nie, die machen nicht und keine Unterschiede. So dunkel, hell oder so katholisch oder evangelisch, das gibt es keine.
Das ist direkt auch eine Gemeinschaft.
Ja, das ist eine Gemeinschaft, wie beim Sport.
Ja.
Wenn eine Mannschaft auf 11 Fußballer steht und die sind aus 11 verschiedenen Ländern, die können zusammen Fußball spielen. Mhm. Die können zusammen feiern. Wie schön.
Ja.
Einer der schönsten Beispiele ist Sport. Mhm. Verbindet. Oder Musik genauso. Oder Noten sind die internationalste Sprache, die es gibt. Sie können ein Musikstück schreiben als Deutsche, sie geben es mir. Ich kann als Türke genau das Gleiche abspielen, weil die Noten haben keine Grenzen. Das kennt jeder. Musik macht jeder. Mhm. Musik hört jeder. Musik ist das Futter der Seele von jedem Mensch. Und das bringt einem ganz auf andere Wege. Da gibt es keinen Hass bei Musik. Musik macht überwiegend Freude, von A bis Z, Sport genauso. Es gibt natürlich dieses Höhen, Tiefen, Adrenalin und so weiter, bei allem. Aber es bindet, verbindet.
Wie war denn so Ihr Kontakt über die Jahrzehnte hinweg in Ihr Heimatland? Sie hatten wahrscheinlich Verwandtschaft noch da,
Großeltern,
immer noch. Mhm. Wie ist so Ihre Verbindung dahin? Fahren Sie oft hin oder?
Also ich sag nur so, ich fahre so oft es geht runter in die Türkei. Das ist manchmal 2 Wochen, manchmal 1 Woche, manchmal sind es mehrere Wochen. Mhm. Früher war es eher länger, sagen wir mal so 4 bis 8 Wochen manchmal. Konnte ich also in die Türkei mit meinen Eltern. Also im Sommer, die haben komplette Ferien ausgenutzt, komplett mit uns runterzugehen.
Ja.
Wir sind am Anfang mit dem Autos gefahren natürlich, von hier bis, wir haben diese E5-Putzstrecke von hier bis nach Türkei, 2500 Kilometer sind wir jedes Mal hin. Und jetzt, es hängt aber auch, wo sie wohnen in der Türkei, wenn sie jetzt am Ende der Türkei wohnen, an der syrische Grenze oder armenische Grenze oder so, dann haben sie nochmal, wenn sie in der Türkei ankommen, 2300 Kilometer, dann haben sie 2008 Kilometer noch in der Türkei zu fahren. Also Türkei ist ja länglich, dreimal so groß wie Bundesrepublik Deutschland. Und ja, das war sozusagen fast 2 bis 3 Tage unterwegs. Damals waren nicht so viele Autobahnen, nur hier, Teil und Teil in Österreich und so weiter. Und Jugoslawien hat nur eine Autobusstraße mit Gegenverkehr, die haben überhaupt keine Autobahn gab, Bulgarien auch nicht und Griechenland auch nicht, egal welche Strecke du genommen hast oder über Ungarn, hast du auch keine, also musstest du schon viel langsamer fahren, deswegen waren die Fahrten damals nach Türkei mit Auto 2 bis 3 Tage im Durchschnitt. Heute kannst du in 22 Stunden durchfahren, von hier bis, also in 22 Stunden bist du in Istanbul,
ja.
Wenn du durchgehend fährst mit einem guten Auto.
Und dann waren Sie jedes Jahr öfters immer wieder zurück in der Türkei?
Ja.
Und haben da viele Wochen verbracht? War
natürlich.
Das?
Ich habe hier kulturelle Bindung gehabt.
Dort ja. Hin.
Und meine Verwandtschaften waren da. Mhm. Ich war am Anfang also sozusagen schon immer noch der FFC-Kaplan für die, was das war. Aber für meine Verwandten hat sich eigentlich im Grunde genommen nichts geändert. Es ist ja im Grunde genommen, du bist hier in Deutschland sozusagen, wirst du nie akzeptiert als hier lebende Mensch, sozusagen Mitbürger. Du bist immer irgendwo ein Stückchen, bist du auch noch immer fremd, egal wie lange du hier lebst.
Mhm.
Also ich lebe seit 45 Jahren in Koblenz, obwohl ich die deutsche Staatsangehörigkeit habe seit 2007 mit meiner Familie komplett, werde ich immer noch nicht 100% akzeptiert, auch von dem engsten Freunde von mir. Irgendwann kommt immer das Gespräch, ja, bist ja sowieso keine Deutsche, so sagen. Oder bist ja sowieso kein Christ. Diese Ausdrücke, also diese Befremdung. Ich mag das nicht, aber trotzdem kommt es. Du wirst nie eine Deutsche, so wie die sich vorstellen. Die Älteren, die, wie ich gesagt habe, ab 40, denen ist es vom Schema her, wenn du als Ausländer Deutsche geworden bist, musst du entweder Hans oder sowas Ähnliches heißen, als Mann, und du darfst kein Moslem sein, du musst schon Christ sein. So denken sie sich immer meistens als Erste. Die jüngere Generation hat akzeptiert, da haben wir weniger Probleme bei solchen Sachen. Ja? Aber bei älteren Personen höre ich immer noch, wenn damals 2007, wo ich die deutsche Staatsangehörigkeit geholt habe, die erste Frage war am Arbeitsplatz meiner Arbeitskollegin, die ich schon seit über 20 Jahren zusammengearbeitet habe. Ich so, jetzt bist du Deutsche? Ja. Und wie heißt du jetzt? Und bist du jetzt katholisch oder evangelisch geworden? Das waren die ersten Fragen. Mhm. Hä? Ich sage, wo lebe ich? Habe ich gesagt, ich bin Deutscher geworden. Und ist okay, korrekt. Wollte ich ja, weil ich hier leben möchte. Aber das heißt ja nicht, dass ich meinen Namen ändern muss dafür. Mein Name ist immer noch Fevzi, so wie es auf meinem Ausweis steht. Familienname ist immer noch Kaplan. Und ich bin immer noch Muslim, Sunnit, so wie ich also auch immer war. Und das werde ich auch nicht ändern. Das hat aber mit Staatsangehörigkeit nichts zu tun alles. Bis die das kapiert haben, hat auch ein bisschen lang gedauert. Komisch, das sind so komische Gefühle für mich.
Ja.
Jemand, der mit Migranten in der Grund, mit solchen Sachen habe ich am Anfang gekämpft sozusagen.
Sie haben anfangs gesagt, ja. Sie sind Koblenzer.
Ja, ich bin Koblenzer. Das heißt,
von Ihrem Gefühl her...
Also waschechter war schon mal. Ja, Wallersheim war so.
Ja.
Ja, bin ich auch.
Ja.
Weil ich kenne jeden Stein hier in Koblenz mittlerweile, an jede Ecke. Ich war an jeder Straße, ich war auf jedem Feldweg. Ich war
das heißt, Fahrrad. Das ist Heimat für Sie?
Das ist für mich wirklich eine Heimat geworden.
Ja.
Ich will das, ich sage das hier freiwillig. Ich sage ja, nach Izmir ist meine Heimat ist Koblenz. Beide sind für mich, hat ein sehr großes Herz am Herz, was zu bedeuten und ihren Platz an meinem Herz.
Ja.
Ich fühle mich hier pudelwohl. Ich möchte auch nirgendwo anders hin. Auch wenn mein Sohn später irgendwo in Berlin leben würde, überlege ich mich ja 10 Mal nach Berlin zu. Ich gehe ihn gerne besuchen in Berlin. Aber aus Koblenz möchte ich gar nicht raus. Meine Frau genauso.
Gab es denn eine Zeit, wo Sie gedacht haben, vielleicht wieder zurück in die Türkei zu gehen?
Vielleicht ziemlich am Anfang, ja. Ziemlich am Anfang, weil da warst du Fremde hier, sozusagen. Und du wirst auch ganz anders, du wurdest auch ganz anders angesehen. Und bis ich dann irgendwann gesehen habe, ich sag ja, ich habe das Glück gehabt, dass ich mich bei dem Pfadfinder Anschluss gefunden habe. Das hat mir den Auftrieb gegeben, sozusagen. Dann war ich nicht direkt so ein gesonderter Mensch, sondern zum Teil. Ja? Ich wurde zum Teil akzeptiert, vom Pfadfindern alle, aber zum Teil von einem anderen Publikum, die hier darum leben, doch noch nicht ganz.
Ja.
Ja? So sozusagen 50-50. Aber heutzutage kannst du auch sozusagen davon ausgehen, du bist immer noch, egal was du bist, ob du jetzt die Staatsangehörigkeit hast oder nicht. Lebst hier, genauso dort. In der Türkei bist du bei allgemeinen Türken, bist du der Almancı, Deutsch-Türke.
Ah,
und
ja,
du bist hier klar. Migrant oder beziehungsweise Ausländer, obwohl du die deutsche Staatsangehörigkeit hast. Eigentlich im Grunde genommen würde ich sagen, ich bin ein Deutsch-Türke, ja. Aber man muss mittlerweile akzeptieren, dass man aus zwei Kulturen trotzdem eine Kultur machen kann. Und dass man auch leben kann, genauso gut hier, genauso gut dort. Eigentlich, wir haben den Vorteil, weil wir zwei Kulturen gemeinsam erleben. Wir können die beide zusammen schmelzen lassen, bei uns in sich selbst und anderen Leuten das Beste daraus geben. Eigentlich müsste man froh sein, solche Menschen zu haben, weil von diesen Menschen kann man viel lernen. Das Vorteil von der Kultur, wo die herkommen, und die Nachteile von der anderen Kultur, die hier existiert, und damit man das verbessern kann und genauso gut das Vorteil von denen dann rübergibt an die andere Seite. Wenn ich in der Türkei bin, erzähle ich das deutsche Pünktlichkeit, deutsche Bürokratie, dass es sehr gut funktioniert, ja, und solche, also Versprechen wird sehr gut gehalten. Und wenn man sagt, um 10 Uhr bin ich da, 10 Uhr pünktlich, sogar eine Minute vorher sogar garantiert da. Nicht wie in der Türkei, wenn du sagst, um 10 Uhr, um 10.30 Uhr kommt oder so. Nein, die Vorteile von hier erzähle ich da unten und genauso wird umgekehrt. Mhm. Wenn ich hier bin, erzähle ich die Vorteile, was da gibt, dass man das ändern kann. Und dadurch kann man eigentlich viel lernen, voneinander, miteinander. Und gerade von solchen Menschen, die mit mehreren Kulturen aufgewachsen sind, ist eine Bereicherung. Aber viele sehen das nicht so ein. Viele. Sagen wir mal so 50-60% sehen das ein. Ja? Oder so 30-40%, die, bei denen existieren immer noch viele Fragen. Oder beziehungsweise diese Abstinenz. Das wird sich, glaube ich, vielleicht ab 2030 viel weniger sein. Dann nur noch, anstatt 40%, nur noch 20%. Weil die ältere Generation je mehr weggeht, durch Sterben und so weiter, dann steigt ja die jüngere Generation immer noch weiter hoch. Und dadurch, was ich eben gesagt habe, sozusagen 40 wird dann 60 und dann irgendwann die ältere Generation existiert nicht mehr. Dann die jüngere Generation wächst ja in einer multikulturellen Stadt und die wissen genau, es ist so. Und man kann zusammen leben, man kann auch zusammen was herstellen, weil 60 Jahre sind die Gastarbeiter hier. Und seit 60 Jahren haben die vielen hier mitgeleistet, von A bis Z. Man muss denen auch mal ein bisschen gebühren, so sagen die Sache, und wie ein normaler Mensch auch behandeln. Die haben es verdient. Und umgekehrt auch, ich finde es auch schlimm, wenn auch die, gibt es auch umgekehrt auch bei den Türken, die ganz anders denken. Ja, die sehen die Deutsche wie auch fremd sozusagen, die leben seit 30 oder 40 Jahren hier, aber die fühlen sich nicht, oder beziehungsweise die fühlen sich nicht in der Heimat sozusagen, also Koblenz ist für die nicht ihre Heimat sozusagen, die haben sich aber jedes Mal zurückgezogen, die haben sich nicht geöffnet sozusagen, die gibt es auch, also umgekehrte Sinne auch, deswegen mag ich auch diese Seite auch nicht, wenn ich solche Sachen sehe oder so, komme ich auch tiefe Diskussionen mit denen, dann sage ich denen hier, du lebst hier. Mein Opa hat immer gesagt, wo dein Magen sich füllt, bist du zu Hause. Und ich, mein Magen füllt sich hier. Und ich bin hier zu Hause. Das ist Koblenz. Deswegen bin ich auch Koblenzer. Ich bin gern auch Koblenzer. Und wenn ich da unten in der Türkei bin, erzähle ich das Schönste von Koblenz. Und die sagen alle, ich muss unbedingt nach Koblenz kommen, um Koblenz zu sehen. Das finde ich auch toll. Ja. Ich habe auch durch meine Beziehungen, sportliche Ebene und ehrenamtliche Ebene, durch ganz Europa, und ich kriege auch sehr viele Gäste aus Europa, gesamt, auch zum Teil Asien, zum Teil auch Amerika und Australien kriege ich Besuche. Wenn ich mit denen hier durch Koblenz gehe, und ich kenne auch die Geschichte von Koblenz ziemlich gut, Ich mache das wie der Rudi Gutendorf, sozusagen, ich gehe rum und erzähle denen das Schönste von Koblenz. Mhm. Die sind begeistert von Koblenz. Oder durch meine Fahrradtouren, die ich sonntags mache meistens, mache ich sehr viele Bilder vom unterwegs. Ich habe gute Kameras und so weiter. Und diese schönsten Teile, dieses Biotop von Koblenz rundherum, dieses grüne, schöne mit Flüsse, Wälder und die Sehenswürdigkeiten, die hier Rhein entlang, Mosel entlang, Lahn entlang, diese Schönheit von Koblenz, wenn ich die auch mit Bildern da poste beim Social Media, also wie Facebook oder die anderen, bin ich nur angemeldet. Bei Facebook bin ich eher ein bisschen aktiver, in dem Sicht. Und da poste ich die von meiner Fahrradtour, von hier bis nach Wiesbaden zum Beispiel, von hier bis nach Bonn oder von hier bis nach Limburg, zum Beispiel Lahn entlang, oder nach Boppard oder Cochem, also Mosel entlang zum Beispiel. Wenn die diese Bilder sehen, die andere Leute, die nicht hier in Koblenz wohnen, sagen die, wow, ihr lebt in Koblenz in einer paradiesischen Landschaft. Und das gefällt das
stimmt.
mir.
Stimmt, ja. Und das merkt man auch ja. ne, in dem Gespräch, ja. dass ihr Herz wirklich für Koblenz schlägt.
Ja,
ne?
Ist so.
Und ich fand es sehr schön, was Sie eben gesagt haben, ne, dass man vielleicht unterschiedliche Mentalitäten hat. Man kommt aus unterschiedlichen Kulturen, ja. aber man kann voneinander lernen, um dann auch zusammen zu leben.
Richtig. Wie gesagt, komm mir einen Schritt vor, ich komme dir zwei Schritte zu. Mhm. Also es ist wirklich was Schönes. Es ist schön, andere Kulturen zu haben und andere Kulturen zu erleben. Ich war bei so vielen verschiedenen Nationen, Angehörige Menschen, also Migranten, zu Hause bei denen als Gast. Und ich habe mir bei denen gegessen, speziellere Sachen, die ich noch nie probiert habe. Und ich war eigentlich im Grunde genommen bei verschiedenen Arten Kirchen drin, Synagogen und so weiter. Auch verschiedene Art Moscheen war ich auch drin. Ich habe gesehen, wie die beten, ich habe gesehen, was die machen. Ich fand es einige Sachen toll, einige Sachen gut, war für mich total fremd sozusagen, habe ich noch nie gesehen gehabt. Und habe ich gefragt und habe ich gelernt. Deswegen habe ich, ich sage ja, die Allgemeinbildung zu besitzen, die wirklich sozusagen global alles Brille einem anbringt sozusagen, oder tragen lässt, das bringt wirklich viel mehr. Mhm. Weil Mensch ist Mensch, egal woher er das oder woher die kommen. Weil solange es keine, wie gesagt habe, so diese Hintergedanken, so schlimmere Sachen zu denken, existiert. Eigentlich, ein Mensch ist immer ein gutmütiger Mensch. Solange es nie, man nicht auf dem Schwanz tritt, so sagen, wie man so sagt, wie bei Katzen so sagen. Tiere sind auch so. Wenn sie den Tieren nicht angreifen, sind die eigentlich 99% die Tiere sind freundlich. Die mögen eigentlich Menschen auch. Aber die haben am Anfang natürlich Absichten, wie ein Mensch auch, wenn jemand anders, dritte Person begegnet. Sie haben auch erst mit mir erstmal vom Weitem angeguckt. Jetzt lächeln sie mich sogar an, weil das kommt durch diese Wärme, durch das Gespräch. Man, wie sagt man, man strahlt und man kann das auch so den, also wie sagt man, man kriegt das auch zurück, diese Strahlen. Ja.
Ja.
Finde ich toll. Das
war ein wunderschönes Schlusswort.
Ja.
Ein Mensch ist ein Mensch, egal woher er kommt.
Ja.
Herr Kaplan, das war echt ein ganz tolles Gespräch. Vielen Dank, dass Sie
gerne
mit mir gesprochen haben heute. Alles Liebe für Sie.